Es ist doch ein Geschenk, dass wir zusammen sein können, als jung und alt, auch an diesem Morgen. Ich habe mich heute für dieses Mikrofon entschieden, weil es wichtig ist, dass ihr mich versteht, denn es geht um das Thema Hören. Und das würde dem ganzen Thema ein bisschen die Wirkung nehmen, wenn ihr überhaupt nichts versteht, wenn ich vom Hören rede. Zum Hören brauchen wir das Ohr. Und wir haben zwei davon. Zum einen, dass die Brille gerade sitzt und zum anderen, dass wir auch hören können, ob ein Ton vielleicht von links oder von rechts kommt. Und beim Ohr ist es wie beim Eisberg. Man sieht eigentlich immer nur ein ganz kleines Stück. Das Eigentliche, das ist verborgen. Beim Eisberg sitzt das meiste unter der Wasseroberfläche und beim Ohr ist das auch so. Das sieht nämlich eigentlich so aus. Und es ist faszinierend, wie dieser Gehörapparat so komplex völlig automatisch funktioniert. Also niemand von uns hat ja Hören gelernt, sondern wenn wir geboren werden, können wir normalerweise ganz von selbst, ganz automatisch hören. Das ist alles schon fertig und angelegt und ich muss auch nicht irgendwie da was dazu tun und ganz aktiv hören, sondern der Schall, der kommt, den höre ich von ganz allein. Und das ist so raffiniert und ausgetüftelt, das will ich euch mal kurz erklären für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und das in der Schule schon etwas länger her ist. Also die Ohrmuschel, das was man sieht, die fängt die Schallwellen auf und leitet sie in den Gehörgang weiter. Am Ende des Gehörgangs befindet sich das Trommelfell, das in Schwingung versetzt wird. Daran fest verwachsen sind die drei Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss, Steigbügel, die das Ganze weiterleiten. Und anschließend im Innenohr, das mit Flüssigkeit gefüllt ist, befindet sich die Hörschnecke. Und in der Hörschnecke befinden sich tausende kleiner Haarsinneszellen, die nach verschiedenen Tonhöhen sortiert angeordnet sind. Und immer dann, wenn eine Haarsinneszelle durch die Flüssigkeitsbewegung angeregt wird, setzt sie an ihrem Fußende einen Botenstoff frei, der hinüber zur angeschlossenen Nervenzelle wandert und dort einen elektrischen Impuls auslöst. Und das geht dann, die Hörbahn verläuft bis zum Großhirn, bis zur Hörrinde vom Großhirn und dort erfolgt dann die endgültige Auswertung des ursprünglichen Schallereignisses. Das Signal wird mit bereits gespeicherten Mustern, die wir uns schon gemerkt haben, verglichen und der hörende Mensch erkennt ein Geräusch, einen Buchstabe, ein Wort oder Musik. So entsteht Verstehen. Und sogar das Gleichgewicht halten wir über die Ohren. Die Bogengänge, die auf der Hörschnecke sitzen, unser Gleichgewichtsorgan. Und ihr Lieben, wenn man sich damit mal beschäftigt und sich durchliest, wie das funktioniert, man kommt immer wieder drauf, das kann unmöglich durch Evolution entstanden sein. Denn es muss alles mit einem Mal gleichmäßig da gewesen sein, dass der Hörapparat funktioniert. Wenn eine Sache nicht stimmt, dann geht das nicht mehr. Das heißt, wenn es durch Mutation zufällig die Hörschnecke entstanden wäre, das hätte nicht gereicht. Sondern alles muss auf einmal da gewesen sein. Und der Glaube an einen Schöpfergott ist da viel wahrscheinlicher. Aber das kann sich der Mensch leider nicht erklären. Also wenn wir Geräusche hören, dann speichern wir die ab im Gehirn und wir verbinden das Geräusch mit einem Bild und können das Geräusch dann zuordnen, obwohl wir vielleicht die Sache noch gar nicht sehen. Wir werden das jetzt mal ausprobieren, mal sehen, ob das bei den Kindern auch schon so ausgebildet ist. Ich spiele jetzt mal ein paar Geräusche vor und ihr sagt mir mal, was ihr hört. Habt ihr das heute schon gehört? Ja, der Wecker, genau, richtig. Mal sehen, was noch kommt. Der Staubsauger, richtig. Habt ihr schon gut zugehört? Ja, richtig, eine Katze. Jetzt was für die Älteren. Thank you. Richtig. Ein Trabant. Und das haben wir vielleicht auch schon alle gehört. Richtig, so eine große Kirchenglocke. Und zum Schluss, was nicht so schön ist. Die Mücke. Hört man auch nicht so gern. Ja, schön, dass das bei euch funktioniert. Es kann aber auch passieren, dass ein Mensch weniger oder gar nichts mehr hört. Wenn der Körper nachlässt, auch im Alter, kann auch das Gehör nachlassen. Altersschwerhörigkeit oder durch eine Verletzung oder eine Entzündung kann das Gehör eingeschränkt oder auch ganz verloren gehen. Oder auch durch, wenn was nicht richtig funktioniert oder wenn es angeboren ist, dass schon von Geburt an der Gehörapparat nicht richtig oder gar nicht funktioniert. Es gibt in Deutschland 80.000 Gehörlose, also jeder Tausendste. Aber 15 Millionen leiden schon an Hörschäden irgendwelcher Art, an irgendwelchen Beeinträchtigungen. Es gibt eine Studie, die ist zwar jetzt schon 6 Jahre alt, dass bei jedem vierten Jugendlichen ein Schaden am Gehör festgestellt wird. Das kommt davon. Ihr Lieben, die ihr viel euer Smartphone benutzt und die Sachen die ganze Zeit so tagsüber im Ohr habt, die sind nicht ohne, weil das Schallereignis direkt aufs Trommelfell kommt. Und solche Smartphones haben heute eine Ausgangsleistung von 100 Dezibel und mehr. Ab 80 ist es gehörschädigend. Also nehmt das mit Verstand und auch nicht den ganzen Tag. Man sagt so eine Stunde und dann auch nur 60%. Das muss reichen, denn das Ohr kommt mit kurzen Belastungen besser zurecht. Einmal am Gehör eingetretene Lärmschäden sind nicht mehr heilbar. Wir wollen heute von einem Mann lesen und hören, der auch so einen irreparablen Gehörschaden hatte. Wir lesen eine Geschichte aus Markus 7, steht die. Und ich will euch vorher noch was sagen. Ich war mal zu einem gehörlosen Gottesdienst vor ein paar Jahren, war also ein Pfarrer, der konnte hören und er hatte eine Gemeinde, die eben gehörlos waren und er hat dann die Predigt und den Text in die gehörlosen Sprache, in die Gebärdensprache übersetzt, sodass jeder, der nicht hörte, trotzdem verstehen kann. Und das ist eine ganz interessante Sache, dass es sowas gibt. Und wir haben heute einen Experten da, der kann das. Und ich will euch das einfach mal zeigen, wie das aussieht. Ich werde euch den Text vorlesen. Ihr kennt den Text, ihr könnt ihn danach nachlesen. Aber ihr könnt euch auch mal ansehen, wie sowas aussieht und wie sowas funktioniert. André, schön. Danke, dass du das für uns machst. Also stellt euch vor, ihr könntet jetzt nicht hören, ihr müsstet mit den Augen hören. Markus 7, ab Vers 31. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hephata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Dankeschön. Gerne. Ja, jetzt haben wir ein Stück von einem Wunder gelesen und ich finde es auch ein Wunder gesehen, dass man ja Sprache in eine Schriftsprache so schnell auch übersetzen kann. Wir haben von einem Mann gelesen, der nichts hörte und der nur mit Mühe redete. Die Folge einer Hörstörung ist oft auch eine Sprachstörung, weil die Kommunikation einfach fehlt. Ich habe jetzt neulich gehört, jedes dritte Kind, was in die Schule kommt, nächste Woche, kann nicht richtig sprechen. Das liegt einfach daran, dass oft die Kommunikation fehlt. Menschen unterhalten sich heute nicht mehr so viel. Auch zu Hause nicht, jeder macht so seins oder sitzt vorm Computer oder hat seine Sachen zu tun. Und die Kommunikation, das Gespräch miteinander, das wird vernachlässigt. Die Folge ist, dass ein Kind auch viel schwieriger hören lernt. Genau. Und sprechen lernt. Wenn eine Taubheit angeboren ist, dann kann ein Mensch meist gar nicht sprechen. Weil wie soll er das lernen? Kinder lernen das, wenn sie es hören, von ihren Eltern, von anderen Menschen. Wenn sie gar nichts hören, können sie also auch nicht lernen, wie man Töne formt und formuliert. Oder nur ganz schwer. Wenn die Taubheit erworben ist, also später erst eingetreten ist, dann kann derjenige sprechen, hat aber ja keine Korrektur mehr, dass er hört, was er sagt. Das heißt, es kann dann auch wieder verlernt werden oder verwaschen. Der Mann, von dem wir hier lesen, muss also schon von Geburt an oder als ganz kleines Kind taub geworden sein. Er konnte nicht hören, kaum reden, vielleicht konnte er nicht lesen, nicht schreiben. Das sind Menschen, die sich mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, weil sie daran auch immer weniger teilnehmen können. Sie haben vielleicht ihre Freunde oder ihre Familie, mit denen sie mit Zeichen sich verständlich machen können. Einen Job finden war damals in dieser Situation wahrscheinlich aussichtslos. Selbst am religiösen Leben teilzunehmen, standen der Mann am Rand. Krankheit wurde als Sünde betrachtet, als Folge von Sünde. Wenn er in den Tempel vielleicht ging, hörte er nicht, was gelesen oder was gebetet wird. Und er hat absolut keine Chance auf Besserung oder Hilfe. Ein hoffnungsloser Fall. Stellt euch vor, wenn er nichts hört. Ihr hättet heute früh verschlafen, weil ihr den Wecker nicht gehört hättet. Ich weiß nicht, wie die das machen, wie Menschen das machen, die nichts hören. Ihr hättet heute Morgen kein EAF-Radio gehört. Und wenn du ins Auto steigst und losfährst, weißt du nicht, ob irgendwas vielleicht seltsam klingt, ob der Auspuff gleich runterfällt. Und wenn der Motor im zweiten Gang bei 5000 Umdrehungen dreht, weißt du nicht, dass du längst in den dritten Gang schalten müsstest, weil du das nicht hörst. Du hörst die Sirene vom Krankenwagen nicht. Und bist du hier angekommen, kannst du nicht mitsingen, weil du nicht hörst, wo die Musik gerade ist. Du kannst die Bibelstellen nicht nachschlagen, die angesagt werden. Du verstehst Gebete nicht. Du wärst hier, ob du willst oder nicht, ein Stück Außenseiter. Hast du Gott schon mal gedankt, dass du hören kannst? Ich finde, solche Berichte in der Bibel sind auch immer ein Mittel, um uns bewusst zu machen, was wir so oft als selbstverständlich hinnehmen. Du müsstest dich mit Zeichensprache verständigen. Es gibt so Spiele, da macht man pantomimisch was vor und der andere muss das erraten. Das ist in dem Fall ganz lustig. Aber ich glaube, wenn man darauf angewiesen ist, dass einen der andere versteht und man spricht nur mit Zeichensprache, ist es schwierig. Es gibt heutzutage auch Hilfsmittel, um vielleicht ein beeinträchtigtes Gehör zu unterstützen oder die Schädigung auszugleichen, solche Hörgeräte. Und dann gibt's noch was Besonderes. Wir kommen jetzt nochmal zu unserem Experten. Es gibt in der gehörlosen Sprache so ein Alphabet. Also jeder Buchstabe hat ein Fingerzeichen. Und wenn man jemandem etwas buchstabieren möchte, der die Sprache kennt, dann kann man das in dem Fall tun. Und wir probieren das jetzt mal aus. Die Kinder dürfen mal dem André ihren Namen sagen. Und der André wird den Namen mal buchstabieren in dieser Schrift. Das geht ganz schnell. Wer möchte anfangen? Ah, der Sandro hat sich fast gemeldet. Sandro.
Sandro.
Hat irgendjemand einen langen Namen?
Ja.
Will von den Älteren noch jemand seinen Namen sehen? Karl-Heinz, kannst du auch einen Bindestrich, André? Ach nee, brauchst du ja.
Muss man versuchen. Mit Bindestrich? Oder ohne? Mit. Dann ist es Karl-Heinz.
Genau. Okay, also wer seinen Namen dann nochmal sehen möchte, kann den André nochmal fragen. Oder vielen Dank. Wer das haben möchte, kann auch zu mir kommen. Ich kann euch das ausdrucken und dann könnt ihr noch das ganze Wochenende, nächste Woche noch probieren, euer Name mal zu zeigen. Für den Mann in dieser Zeit gab es diese Sprache noch nicht. Wie gesagt, mit dem engsten sozialen Umfeld konnte er vielleicht kommunizieren mit Zeichen, die sie sich ausgemacht hatten. In unserer Welt heute, denke ich, ist es nicht so schwer. Es ist alles sehr visuell. Wir kommunizieren mehr über die Augen. Es gibt überall Bildschirme oder wo was geschrieben steht. Lesen und schreiben können wir eigentlich auch. Das ist damals schwieriger gewesen. Und dieser Mann wird von Freunden zu Jesus gebracht. Können wir lesen mit der Bitte, dass Jesus ihm die Hände auflegt. Und ich habe mich gefragt, warum bitten Sie Jesus nicht einfach, dass er ihn heilt? Warum steht das nicht hier? Aber ich glaube, hinter der Formulierung, dass er ihm die Hände auflege, steckt genau diese Erwartung. Wir können das mehrmals lesen in der Bibel, dass Jesus segnet, heilt und handelt durch Handauflegung. Und für mich ist es ein Ausdruck größten Glaubens, dass ich sage, lege ihm die Hände auf. Die Frau, die Jesu Gewand berührte, hat das auch so erfahren, dass sie sich gesagt hat, nur wenn ich ihn anfasse, werde ich geheilt. Er muss mich nicht aktiv heilen, nur wenn ich ihn berühre, geht diese Kraft aus. Ich denke, auch das war der Wunsch der Freunde, die diesen Mann zu Jesus bringen. Und ich habe mich gefragt, oder schon gefragt, dass sie, ob sie das Wunder der Heilung erwarten. Erwarte ich heute noch Wunder oder bin ich Realist? Glaube ich an Wunder, dass er Kranke heilt oder dass er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, dass er kaputte Ehen wieder heil macht, dass er Menschen mit unüberwindbaren Differenzen wieder vereint, dass Jesus Menschen, die in absolutem Gegensatz zu Gott leben, umkehren lässt? Erwarten wir das Wunder? Die Menschen hier erleben das Wunder. Jesus handelt an diesem Kranken. Aber er macht nichts für die Menge, er macht nichts für die Freunde, er macht keine Show, keine Sprüche, kein Ritual. Es geht Jesus hier um den Einzelnen, um den Kranken, um den, der am Rand steht. Und er setzt auch ein Zeichen. Ganz verständnisvoll wendet er sich diesem einen Menschen zu. Vielleicht hat das mit dem Tauben noch nie jemand so gemacht. Jesus führt ihn beiseite, aber nicht, um den Trick zu verheimlichen, wie er heilt, und auch nicht aus Gründen des Datenschutzes, sondern er nimmt den Tauben weg von der Menge, die ihn ablenkt. Er führt den Tauben in die Stille. Klingt erstmal ein bisschen komisch, dass man den Tauben in die Stille führt, aber Stille heißt nicht nur, dass kein Geräusch da ist, sondern dass auch Ruhe da ist im Umfeld herum. Wenn ich hören will, muss ich ruhig sein. Und so stehen sie sich gegenüber, Jesus und der Mann. Und es ist ganz wichtig, wenn man mit einem Gehörlosen kommunizieren möchte. Wenn ihr das mal beobachtet, zwei Gehörlose oder eine Gruppe, wenn sie sich miteinander unterhalten und zusammen sind, dann tippen die sich so an. Und dann drehen sie sich zueinander. Und dann können sie reden, entweder sie lesen es von den Lippen ab oder mit Zeichensprache, mit Gebärdensprache, ist eigentlich ganz logisch. Wir können nebeneinander sitzen und sprechen einfach los und wissen, der andere hört uns. Dort braucht man den Blickkontakt. Und eigentlich sollte es auch bei Hörenden so sein, dass ich mich auf das Gespräch mit dem anderen ganz bewusst konzentriere und nicht vielleicht nebenbei andere Sachen mache oder sämtliche Leute vielleicht begrüße, die vorbeilaufen. Und dass ich auch ein Gespräch nicht unterbreche, nur vielleicht, um jemandem guten Tag zu sagen. Also ihr sagt das vielleicht euren Kindern, wenn sich Erwachsene unterhalten, bist du ruhig oder du störst dieses Gespräch nicht. Das sollte auch für uns etwas ganz Selbstverständliches sein. Jesus tut hier etwas, woran der Kranke teilhaben kann, was er versteht, was er spürt. Er legt die Finger in die tauben Ohren und berührt mit Speichel die Zunge des Kranken. Er blickt zum Himmel, auch das sieht der Kranke, und er seufzt. Beim Seufzen, beim Tief-Ein- und Ausatmen entsteht ein Luftzug, der Gegenüber kann den spüren. Das heißt, der Kranke erlebt ganz genau, woher die Heilungskraft kommt, aus dem Himmel von Gott. Und dann spricht Jesus nur ein einziges Wort. Ich nehme an, er kannte das Wort. Auf Aramäisch in seiner Sprache einfach von den Lippen abzulesen. 3 Silben. Hephata, öffne dich. Und so wie der Taube dieses Wort entschlüsselt hat und es in seinem Gehirn angekommen ist, was Jesus gesagt hatte, sofort konnte er hören und sprechen. Er hörte Geräusche, die Menschen, die redeten, die Zikaden, die ihren Lärm machen, dort Wind und Wasser. Und er kann seine Gefühle in Worte fassen. Ich kann hören, ich kann euch hören, reden hören und hey, ich kann sprechen. Das, was ich gerade denke, einfach aussprechen. Der Mann, Jesus, hat mich gesund gemacht. Und alle, die dabei standen, gerieten ebenso außer sich. Die Menschen sind geschockt und begeistert zugleich. Und obwohl Jesus verbot, es zu verbreiten, taten sie es. Sie konnten einfach nicht anders, als davon zu berichten. Wie wunderbar ist alles, was er macht. Tauben gibt er das Gehör und Stummen die Sprache. In Bezug auf Jesaja 53, wo das schon vorhergesagt ist. Das heißt, Jesus macht hier Gottes Kraft, seine Geschöpfe wiederherzustellen, sichtbar. Krankes, kaputtes gesund zu machen. Und das Gehirn sofort mit Wissen einer Sprache zu füllen. Ein Kind braucht in der Regel 3 Jahre, um die gebräuchlichsten Worte einer Sprache zu lernen. Der Mann konnte das sofort. Aber dieses eine Wort, was Jesus sagte, Hephata, öffne dich, hat noch eine viel weitreichendere Bedeutung, als nur, dass die Ohren geöffnet werden und der Mund. Der Mann ist von nun an fähig, auch von Jesus zu hören und vom Evangelium zu hören. Das heißt, werde geöffnet, sagt Jesus auch zu seinem Herzen. Was hat das mit uns zu tun, die wir hören und sprechen können? Ich glaube, es geht viel mehr als um Akustik und Gesundheit und Heilung. Es geht um die Gewissheit, dass Jesus deutlich zu jedem spricht, der zu ihm kommt oder den er erreichen will. Und dabei ist die Sprache ganz vielfältig. Er spricht zu den in Drogen und Schulden versumpften Junkie anders als zum Karrieremensch, der vielleicht auf der Sonnenseite des Lebens steht. Zum Atheist und Gottesleugner anders als zu uns. Manchmal ganz laut und mächtig. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Oder vielleicht ganz leise, aber dafür immer wieder, immer wieder. Ich möchte 2 Fragen an diesen Text stellen, mit euch zusammen. Bin ich fähig, Gott in meinem Leben reden zu hören? Es ist nicht nur bei Kindern so, dass, wenn die Eltern etwas sagen, sie das zwar akustisch verstehen, aber vielleicht in Gedanken ganz woanders sind, vielleicht gerade auch noch beim Fernsehen oder auf dem Smartphone. Und Sie das zwar akustisch hören, aber der elektrische Impuls irgendwo im Großhirn stecken bleibt und keine Reaktion erfolgt. Folgende Szene. Ein Mann liest seiner Frau aus der Zeitung vor: Hast du gewusst, Frauen reden doppelt so viel wie Männer? Die Frau antwortet: Das liegt daran, dass wir immer alles zweimal sagen müssen. Was? Es ist möglich, dass uns Gottes Wort erreicht oder Bibelverse, die wir lesen und die wir kennen, uns aber nicht einfällt, dass es vielleicht gerade in eine Situation hineinspricht oder dass es Menschen in unserem Leben gibt, wo wir es anwenden könnten oder sollten. Und an dieser Stelle habe ich mir auch die Frage gestellt: Bin ich ein guter Zuhörer? Habe ich die Zeit, Gott zuzuhören und auch ein Ohr dafür? Und bin ich auch bereit, dem anderen zuzuhören, ohne vielleicht immer gleich Ratschläge zu geben, sondern einfach die Zeit zu haben, zu fragen: Wie geht's dir? Ich höre dir zu, auch wenn ich vielleicht gar nichts dazu sagen kann. Denkt daran, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, zum Reden und zum Zorn. Da lasse er sich Zeit. Jakobus 1, Vers 19. Und wir dürfen wissen, dass Gott der beste Zuhörer ist, den es gibt. Er hört immer, wenn du redest und wenn du betest. Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Man kann das Hören auf Gott aber auch trainieren oder beeinflussen, indem ich mich mit ihm beschäftige, indem ich Bibel lese, indem ich vielleicht auch Zeitschriften, christliche Zeitschriften, Artikel lese, Erlebnisberichte, Biografien, wenn ich im Austausch bin mit anderen, was sie mit Gott erlebt haben und wie er in ihrer Lebenssituation gesprochen hat. In vielen Berufen gibt es eine Fachsprache mit so spezifischen Fachbegriffen und Redewendungen. Ich denke an die Medizin oder in technischen Berufen. Ich muss mich aber damit beschäftigen, dass ich damit zurechtkomme und es lerne und es anwenden kann. Das ist beim Reden mit Gott genauso. Aber beim Reden Gottes geht es nicht nur um Begriffe und Buchstaben, sondern auch um mein Empfinden, geprägt vom Heiligen Geist, dass ich eine Antenne für Gott habe, dass ich sensibel bin für sein Reden. Es gibt ein Buch, das heißt, man hört nur mit dem Herzen gut. Das enthält Gebetsimpulse und unter anderem auch ein Zitat: Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt stille werden und stille sein und hören, bis der Betende Gott hört. Eine zweite Frage: Bin ich bereit, Gott zu antworten? Bei Gott bedeutet Hören immer zwei Dinge: Verstehen und Handeln. Das heißt, die Antwort auf das Hören ist die Tat. Im jüdischen Glaubensbekenntnis und dem wichtigsten Gebet, das Shema Israel, das bedeutet Höre Israel, heißt es auch am Anfang: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und dann kommt die Aufforderung zum Handeln: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Hören und handeln. Ich habe auch an den Mann gedacht, der Jesus einmal gefragt hatte, was er tun soll, um ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus sagt ihm: Gehe hin, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Dann wird von dem Mann geschrieben: Er aber war traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er war sehr reich. Er hat dieses Wort gehört, akustisch verstanden, aber er konnte das nicht im Herzen umwandeln zur Tat. Und auch uns ist gesagt: Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Dem Hören muss das Handeln folgen. Es gibt das Sprichwort, bei Taubenohren ist jede Predigt verloren. Damit sind die Ohren des Herzens gemeint. Vielleicht war die Predigt heute nicht verloren. Ich denke, Jesus würde sich freuen. Und vielleicht redet auch bei uns Jesus oft wie gegen eine Wand. Wie gut, dass er unermüdlich ist, wo wir bei anderen die Geduld verlieren. Kannst du Jesus hören? Jesus redet zu dir, auch wenn du ihn bisher noch nicht gehört hast. Er redet nicht zu deinen Ohren, sondern zu deinem Herzen. Jesus möchte, dass du ihn in dein Leben einlädst und er der Herr in deinem Leben sein kann. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hör auf Jesus und tu es. Denn selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Das soll unser Abschlussvers sein, und damit wir den uns in ganz besonderer Weise merken, werden wir den jetzt lernen in Gebärdensprache. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.
Ja, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Also die Verse am Anfang, die waren in deutscher Gebärdensprache, also in DGS, mit eigener Grammatik und Satzbau. Und damit wir das uns auch besser merken können, werden wir das in LPG machen. Das nennt sich Lautsprache für kleine Gebärden. Zu jedem Wort gibt es eine einzelne Gebärde. So, und da könnt ihr gerne mitmachen jetzt. Ihr könnt es euch erstmal anschauen. Und zwar er, und dann zeigen wir auch dahin, wer gemeint ist sozusagen. Er aber sprach, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. So, und das Wiederholung ist ja immer die beste Variante, was zu lernen. Dann machen wir es gleich nochmal. Er aber sprach, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Und für das Lukas 11, 28 dürft ihr euch dann das Blatt von Stefan abholen und das zu Hause üben. Zum nächsten Familiengottesdienst wird das abgefragt. Ne?
Das ist jetzt nicht abgesprochen, was ich sage. So klein ist heute ein gutes elektronisches Hörgerät. Das ist speziell auf mein Ohr eingestellt. Die hohen Töne, die tiefen Töne sind da, aber die Sprache war weg. Und deshalb ist das hier hinein programmiert. So klein. Das Größte von dem Gerät ist die Batterie. Kann man da noch staunen? Staunen über Gott, der auch solche Dinge tut in unserer Zeit, damit das Leben einfach erträglich wird. Weil wir hören können.